Am Montag hatten wir eine Andacht in dem Seniorenheim, unweit von unserer Gemeinde. Da waren mehrere neue da, aber zwei. Eine ist sehbehindert und ihre beste Freundin, die quasi ihre Begleitperson ist, schon seit 40 Jahren. Und diese Frauen sagten nach unserer Andacht, wir sind auf der Suche. Ich dachte, wow, ob sie das so gemeint hat, was sie sind auf der Suche nach Gott. Ja, sagte sie, wir vermuten, dass es etwas geben müsste von dem dort oben und uns hier unten. Ja, in dem Moment habe ich nicht daran gedacht, aber ich denke an zwei Dinge, die dazwischen sind. Erstens unsere Sünden und zweitens ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Mann Jesu Christi, also der Mann, der Gottmann, der beide Naturen in einer Person hat. Dann legte ich los schon und die Frau sagte, ja, aber wenn es den gibt, warum gibt es denn so viel Leid und Ungerechtigkeit in der Welt? Und ich habe gesagt, na, das ist eine gute Frage. Eigentlich haben auch ja, gottgläubige Menschen diese Frage. Und ich möchte in den Minuten, die uns verbleiben, zu euch über das Thema, auch ein Prophet muss lernen, Gott zu vertrauen. Na, ich gehe davon aus, keiner ist hier Prophet. Wenn man sich für einen Propheten hält, werde ich mir jetzt nicht die Zeit nehmen, um das zu widerlegen. Aber ich hoffe, ihr seid Männer und Frauen Gottes. Und auch wir müssen lernen, obwohl wir gottgläubig sind, obwohl wir an Jesus Christus gläubig sind, müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Die meisten Propheten, eigentlich alle Propheten, sprachen zu den Menschen über Gott. Und ich bin mir sicher, Habakuk hat das auch gemacht. Aber Habakuk in seinem Buch, der ist der einzige Prophet, der zu Gott ausschließlich über die Menschen spricht. Also wir haben hier keine Botschaft direkt an die Menschen, sondern der Prophet spricht zu Gott. Und er beginnt mit einer Klage an. Die Last. Nun, was für eine Last. Ich denke, der Prophet war mehrfach belastet. Es war ihm natürlich eine Last, dass es Ungerechtigkeit in seinem Volk gegeben hat. Habakuk, wir wissen nicht genau, wann er prophezeit hat, aber wir gehen davon aus, von den Details, die wir hier haben, wahrscheinlich zu der Zeit der Regierung von Joachim. Joachim war Enkel, glaube ich, von Josia. Josia war der letzte gerechte König. Dann gab es einen Sohn und einen Neffe vielleicht. Und dann hat es noch zwei Könige gegeben. Joachim war, wenn ich das richtig berechnet habe, der drittletzte, der vorvorletzte Prophet. Und danach wurde das Südreich erobert von den Babyloniern, von den Chaldäern. Das war für ihn eine Last. Und es war aber auch eine Last, dass heidnische Menschen von Gott gerichtet sein würden. Nun, meistens denken wir, mein Volk soll bestehen und die Feinde sollen vernichtet werden. Oder jetzt in unserer Zeit. Wir beten für Israel, aber vielleicht betet ihr schon für die anderen, für ihre Gegner. Aber dieser Prophet hätte auch eine Last getragen für die Palästinenser zum Beispiel. Oder wenn jemand aus der Ukraine kommt, betet er für sein Land, für sein Volk. Aber dieser Prophet hätte auch ein Anliegen gehabt für die Russen. Okay. Aber es gab jetzt eine weitere Last, und zwar trug er eine Last für den Ruf Gottes. Gott, ich trage eine Last, denn also Menschen bekommen den falschen Eindruck von dir. So wie du jetzt handelst oder nicht handelst, sieht das nicht nach Gerechtigkeit aus. Das ist wie diese eine Frau, nicht die Blinde, aber die andere Frau sagte, Frau Krämer, wir fragen uns, wenn es den dort oben gibt, warum es so viel Leid in der Welt gibt. Und hier, wenn es Gott gibt, warum lässt er das zu? Die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Also er sagte, er legte Gott zur Last, er würde nicht hören, zumindest nicht erhören. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Okay, ich muss zusehen und du schaust nur zu. Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Er redet über den Umgang der Menschen in dem Reich, wo er wohnte, in der Stadt. Und er sagte, ja, darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Was kann man denn erwarten, wenn du nicht eingreifst? Du bist doch der gerechte, also angeblich gerechte Richter. Was kann man von den menschlichen Richtern erwarten, wenn du nicht eingreifst? Das ist die Art, wie Habakuk, der Prophet, mit Gott zu Gott spricht im Gebet. Nun, ich denke, man könnte reagieren und sagen, so darf man doch nicht zu Gott sprechen. Aber in den Psalmen sieht man das immer öfter. Ich würde nicht sagen, dass Habakuk keck ist oder frech. Aber gerechte Menschen, denkt an Hiob, denkt an Jeremia, denkt an den Psalmist im Psalm 73. Viele Menschen der Vergangenheit und auch der heutigen Zeit fragen Gott, wo bist du? Warum schaust du nur tatenlos zu? Also Klage. Der Gottlose bedrängt den Gerechten. Natürlich ist das nicht richtig, aber das war der damalige Zustand. Dann schauen wir uns die Verse 5 bis 11 an. Jetzt antwortet Gott und er sagt, was er vorhat. Und zwar habe ich das wirklich kurz gemacht. Unserem Bruder hatte ich eine noch längere Gliederung gegeben. Aber ich denke, er wusste aus Platzgründen, das hätte hier nicht gepasst. Also habe ich das doch gekürzt. Ich erwecke ein böses Volk, sagt Gott. Sinngemäß. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Habt ihr diese Worte schon mal gehört, gelesen? Die kommen in Apostelgeschichte 13 vor. Vers 41. Und zwar predigt, das müsste Paulus sein, denke ich, in 13. Oh, ich bin in Römer. Moment kurz. Genau. Er spricht zu den Menschen. Und das sind jüdische, er sagt in Vers 38, Apostelgeschichte 13, 38, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, das sind seine Brüder mit Juden, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Er predigt zu ihnen von Jesus. und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen Jesus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist: Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ein Zitat aus Habakuk, Kapitel 1. Ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Sie hielten sich nicht des Gerichts fällig. Sie haben nicht gedacht, Gericht müsste über sie kommen. Habakuk sagt aber, oder Gott sagt zu Habakuk: Gericht wird kommen. Und seht, ich tue ein Werk in euren Tagen. Ein Werk, ihr werdet euren Augen nicht glauben. Also ihr würdet es nicht glauben. Es ist interessant, dass er das sagt, weil in Kapitel 2, Vers 4 heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber er sagt, ihr würdet es nicht glauben, aber ihr werdet es schon zu spüren bekommen. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Und Brüder und Schwestern, wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass es nicht nur falsch ist, dass wir Einzelmenschen anderen ihr Hab und Gut wegnehmen. Es ist auch verkehrt, wenn es Nationen tun. Es ist nicht richtig, nur weil es eine gewaltige Nation ist. Hier heißt es, sie nehmen Dinge, die ihnen nicht gehören. Aber Gott lässt das zu. Es ist schrecklich, was ist schrecklich? Dieses Volk, die Chaldäer. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Er ist sich selbst ein Gesetz, könnte man sagen. Er ist niemandem verantwortlich, auch Gott nicht, denkt er. Er ist vermessen. Also er macht die Regeln. Er spielt nur nach seinen eigenen Regeln. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Warum Wölfe am Abend? Weil nach der Nacht, am frühen Morgen, schlafen sie, weil ihr Bauch voll ist. Aber abends haben sie wieder Hunger. Und da sind sie eilig. Die Wölfe am Abend haben es eilig nach der Beute. Seine Reiter kommen im Galopp daher. Von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Und das ist sehr schnell. Und auch sehr unberechenbar. Vielleicht habt ihr auch gesehen, dass aus dem Nichts quasi, aus dem Hinterhalt, kommt dann ein Vogel blitzschnell geflogen. Allein die Samenkarambolage reicht aus, damit die Beute totgeschlagen wird oder zumindest bewusstlos wird. Und auch wenn es ein größeres Tier ist, eine Ziege oder sonst sowas. Es kann auch ein Wolf sein sogar. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts oder nach Osten und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Also so viele Flüchtlinge oder nicht Flüchtlinge, aber Gefangene, das ist nur mit Sand zusammen fegen zu vergleichen. Wart ihr schon mal am Strand und ihr habt einiges an Sand dann in das Miethaus reingeschleppt und es heißt, ihr müsst ja eine Endputz machen, sonst müsst ihr, ja, werdet ihr es teuer bekommen, okay? Und ihr fegt dann das ganze Haus, den ganzen Sand zusammen. Stellt euch vor, jeder Sandkorn ist ein Mensch. Es spottet über die Könige. Okay, diese Chaldäer spotten über Könige. Und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen. Ha, eine Festung, ach, Das ist ja uns nichts. Warum? Es schüttet Erde auf und erobert sie. Ah, wir haben viele Soldaten, alle schleppen Erde her, Steine, alles was es gibt und bauen eine Rampe und kommen so in die hohe Stadt rein. Auch wenn man in die Antike zurückschaut, in die Archäologe, findet man hier und da diese langen Rampen, die, ja, wenn die Rampen ihren Zweck erfüllt haben, geht man doch nicht zurück und baut dann die Rampe ab. Nein, sie hat ausgedient. Und die Chaldeer, die haben das auch gemacht. Okay, kommen wir durch das Tor nicht rein, dann schütten wir einfach Erde auf. Ist kein Ding. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Also diese eine Schuld war nicht ausreichend. Sie überall, wo sie hingehen, wie ein Sturmwind, laden sie Schuld auf sich, denn diese, seine Kraft, macht es zu seinem Gott. Das heißt, sie beten ihre eigene Kraft an, sind sehr selbstzufrieden. Seht ihr an die, ich habe hier nicht gesehen, okay, ich habe nicht gesehen, dass sie unbedingt Juda erobern, aber sie erobern alle. Warum denn nicht das Volk Gottes? Und sie sind bitter böse, sie nehmen das, was ihnen nicht gehört. Ihr Recht geht von ihnen aus, nicht von Gott. Ihre Kraft ist ihr Gott. Sie kennen keine Gottheiten an, die kräftiger sind als sie. Also, ja, sie sind wirklich der Inbegriff eigentlich der Bosheit. Furchtbare Menschen, böse Menschen. Nun, denkt nun noch einmal zurück. Der Prophet hatte gesagt, Gott, hierzulande geht es Unrecht zu. Und Gott gibt eine Antwort und sagt, okay, ich schicke die Chaldeer. Und das ist wirklich eine Antwort, die zumindest für den Propheten nicht zufriedenstellend war. Stellt euch vor, ihr würdet diese Antwort bekommen. Hey, zu Hause geht's nicht gerecht zu. Ah, okay, dann schicke ich eine Bande. Dann sehen wir, dass der Prophet dann, also man könnte es eine Klage nennen, aber eine Frage stellt, quasi wie lange kann ein heiliger Gott so etwas zulassen? Lesen wir ab Vers 12. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Du bist in einer Klasse für sich. Wir werden nicht sterben, das sagt er im Glauben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Der Prophet hat seinen Glauben nicht verloren. Er mustert den besten Glauben, den er nur finden kann, und sagt, okay, ich habe meinen Glauben nicht verloren. Du bist mein Gott immer gewesen. Du hast bestimmt einen guten Grund. Ich kann mir nur denken, du machst es als Gericht. Du willst züchtigen, aber nicht völlig ausrotten. Du bist unser Fels. Aber dann diese Verse, die man oft hört. Gottes Augen sind so rein, sie können nicht Böses sehen. Im Moment. Heißt das dann, dass es Bereiche gibt, die Gott nicht sieht? Ich denke nicht. Gott ist allwissend. Er weiß alle Dinge. Er sieht alles. Wo kann ich von deinem Angesicht gehen? Also egal, wo ich hingehe, bist du da. Du siehst alles, du weißt alles. Ein Wort ist nicht in meinem Mund, du weißt es schon. Also ich denke nicht, dass es heißt, Gott kann das eigentlich nicht sehen, aber ich denke, dass es bedeutet, er kann einfach nicht tatenlos zusehen, nicht ewig zumindest nicht. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Anders als wir. Warum siehst du denn den Frevlern schweigen zu? Warum machst du den Mund nicht auf? Während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Okay, was würde man von einem gerechten Gott erwarten? Wenn ein Ungerechter einen verschlingt, der gerechter ist als er, würde man denken, ein gerechter Gott sagt, nein, das geht nicht. Wie bei der Wahl, spuck ihn wieder ans Land, okay? Also wenn du ihn verschlungen hast, raus damit. Aber es heißt hier in Vers 14, du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Manchmal lerne ich Menschen kennen und sie sind fast wie Vegetarier, aber sie essen Fisch. Sie essen vielleicht nicht Rotfleisch oder Schweinefleisch oder sonst etwas, aber Fisch, ja, wenn sie überhaupt Fleisch essen, dann Fisch. Denn Fisch, also vielleicht liebst du deinen Goldfisch, ich weiß es nicht. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn jemand ein Aquarium hat. Aber ich denke nicht, dass man wirklich Fische liebt, so wie man vielleicht einen Hund oder eine Katze lieben könnte. Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische. Habt ihr denn vielleicht Bilder gesehen, wo diese Boote die Netze einbringen und das sind Millionen, zumindest Hunderttausende von Fischen. Die füllen die Boote voll von Fischen. Die Fische sehen alle, also zumindest für mich, gleich aus, aber du fängst sie mit Moment, wie das Gewürm, das ist noch niedriger als ein Fisch. Wir füttern den Fischen die Würmer, okay? Wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Da gibt es keine Rangordnung unter den Würmern. Also so niedrig wie ein Wurm, also niedriger geht es kaum. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Daraus wird das Netz gemacht, geknotet, geknüpft. Darüber freut er sich und frohlockt. Er freut sich darüber, dass er Menschen wie Fische und Würmer behandelt. Also ihm sind die Menschen egal. Und darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Ich weiß nicht, dass er das wirklich buchstäblich gemacht hat, dass die Chaldäer zum Beispiel ihre Schwerter anbeteten. Manche Völker haben das gemacht. Sie haben ihre Schwerter angebetet, aber wir haben keine Indizien in der Geschichte, dass die Chaldäer das gemacht haben. Aber zumindest rühmen sich ihrer Macht. Darum opferte er auch seinem bedankt er sich bei Gott? Nein. Er bedankt sich höchstens bei seinem Können. Denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Und jetzt fragt der Prophet, darf das einfach weiter so gehen? Vers 17. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Er macht sein Netz leer, um es wieder auszubreiten und noch mehr Menschen einzufangen. Und der Prophet sagt, Gott, ich trage eine Last für dich oder um dich. Wie lange kann ein heiliger Gott so etwas zulassen? Und vielleicht gibt es Missstände in deinem Leben, in eurem Leben, und ihr denkt, ich bete schon länger, und ich kann ja nicht erkennen, dass diese Menschen böse Menschen sind unbedingt, aber es scheint, als würde Gott sie schlecht behandeln. Warum? Soll es dann so weitergehen? Und ist es fair, wenn die Menschen, die das verursachen, schlechte Menschen sind. Also manchmal schauen wir uns die Politik an und sagen, wie kann Gott dann erlauben, dass die Menschen, die gar keine moralischen Werte, scheint es mir, dass sie die Oberhand gewinnen, dass sie so etwas durchsetzen. Und ja, das war für Habakuk auch ein Problem. Und nun sagt er, nun warte ab. Also ich bin gespannt. Also ich bin der Prophet, ich bin der Prediger. Also die Leute kommen zu mir und sie fragen, warum kann Gott das tun? Und jetzt, Gott, habe ich dieselbe Frage an dich gestellt. Und jetzt bin ich gespannt. Hier heißt es in Vers 1, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen. Nicht, dass er das wirklich macht, aber die Propheten waren die Wächter. Und im übertragenen Sinn sagt er, wie der Wächter Ausschau hält nach das Wirken Gottes, will ich auf meine Warte treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Und ihr und ich, wir bekommen immer wieder diese Art von Fragen. Die Leute wollen wissen, wie ist Gott zu verstehen? Es scheint, dass er entweder nichts gegen Unrecht hat oder er machtlos ist. Wie ist Gott zu verstehen unter diesen Umständen? Vielleicht kann dieses Buch eine Hilfe sein. Ich weiß nicht, wer in der Welt die Geduld hätte, diese drei Kapitel mitzulesen. Vielleicht dieser Türke. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Hey, schaut mal, Kapitel 2, Vers 2, der letzte Punkt. Gott gibt wieder eine Antwort. Nicht ewig lang, glaubt mir. Okay? Glaubt mir nicht ewig lang. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder. Ich denke, dass diese Offenbarung das, was im Rest des zweiten Kapitels ist. Das ist Gottes Offenbarung, die Antwort, auf die Habakuk gewartet hat. Schreibe die Offenbarung nieder, grabe sie in Tafeln ein. Okay, gebrauch die Methodik der Tontafeln, grabe diese Buchstaben ein, backt die Tafel, damit sie lange halten, macht die Schrift deutlich. Grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Petrus sagte, ich werde mein Bestes tun, dass nach meinem Ableben ihr weiterlesen könnt, die Offenbarung, die Gott mir gibt. Und hier ist dasselbe. Also Gott sagt zu Habakuk, mach davon eine Abschrift. Ich gebe dir Worte, aber schreib sie auf, damit die Leute immer wieder zurückkommen können und auch wenn es lange dauert, sich überzeugen können, aber so hat Gott gesprochen. Vers 3. Wir haben nur noch zwei Verse, okay? Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Wir sagen manchmal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber bitte, Brüder und Schwestern, denkt nicht, dass Gott das Gericht aufgeschoben hat. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben und eigentlich ist es nicht aufgeschoben, denn Gott hat eine Zeit. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Vielleicht denken wir, ja, wann kommt der Herr Jesus wieder und wann setzt er sich mit der Bosheit in der Welt auseinander? Wie lange, Herr? Aber die trügt nicht. Die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, die von Gott bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu. Es tackert nicht einfach so schleppend. Naja, irgendwann mal. Nein, es eilt auf das Ende zu. Wir können es nur nicht sehen und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie. Denn sie wird gewiss eintreffen. und nicht ausbleiben. Und das erinnert sehr an 2. Petrus, was heißt, manche halten die Verheißungen Gottes oder die Verzögerung Gottes, wie heißt das? Entschuldigung, 2. Petrus 3,9. Ach so, ja, er sagte, Gott ist langmütig. Das ist der Grund. Ich lese es euch vor. 2. Petrus 3,9. Der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Ähnlich wie Römer 2, Vers 4, glaube ich, ist es, wo es heißt, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Buße führt? Jetzt ein letzter Vers. Siehe der Vermessene. Das ist bezogen wahrscheinlich auf die Chaldäer, aber es trifft auch ebenso es trifft auch bei den Israeliten ein, oder zu, die ungerecht sind. Unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Bist du an Gott gläubig? Bist du an Jesus gläubig? Glaubst du an das Wort? Auch wenn du Hoffnung hast, dass der Herr zurückkehrt und dein Reich komme, und alle diese Dinge, die wir beten und hoffen, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Lebst du durch den Glauben? Oder schmeißt du den Glauben an Gott und an sein Wort, an seine Verheißungen über Bord? Ein gläubiger Mensch wird das nicht tun. Und ein Beweis dafür, dass du ein gläubiger Mensch bist, ist, dass du lebst durch den Glauben. Das hat gereicht für eine Botschaft. Es gibt ein zweites, wir waren schon drin, und ein drittes Kapitel. Aber ich würde euch ermutigen, diesen kleinen Propheten zu lesen und zu sehen, was Gott vorhat. Und wie der Prophet auf das Handeln Gottes reagiert. Es gibt Menschen in der Welt, und schaut mal, sie sind vermessen und sie sind unaufrichtig in ihrer Seele. Ihre Seele ist unaufrichtig in ihnen. Manche sagen, ach, ich glaube nicht an Gott, weil es so viel Böses in der Welt gibt. Das ist unaufrichtig. Sie stellen selten oder vielleicht nie die Frage, warum geht es mir so gut? Ja, also, das hört man nie. Okay. Ach, ich hatte vielleicht zweimal schon gesagt, das ist der letzte Vers. Tut mir leid. Vor wenigen Tagen habe ich, war das Psalm 58 gelesen? Genau. Psalm 58, der letzte Vers. Und die Leute werden sagen, der Gerechte empfängt doch seine Frucht. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Noch einmal, die Leute werden sehen oder sagen, der Gerechte empfängt doch seine Frucht. Es lohnt sich also, ein gerechter Mensch zu sein. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird die Welt erkennen, dass es doch einen gerechten Gott gibt. Und Hebräer 11, aber es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Lohnt es sich, Gott zu suchen? Auf jeden Fall. Und willst du Gott gefallen? Dann glaube nicht nur an seine Existenz, sondern glaub an seine Gerechtigkeit. Glaub, dass es sich lohnt, dem gerechten Gott zu dienen. Also ein Prophet musste lernen, Gott zu vertrauen. Du und ich, wir sind keine Propheten, aber wir müssen auch weiter lernen, Gott zu vertrauen. Und ich hoffe, diese Botschaft war eine kleine Ermutigung in diese Richtung. Habt Vertrauen zu Gott. Lasst uns beten. Vater, danke, dass du auch durch kleine Propheten sprichst, kurze Bücher. Wir sehen das Missgeschick in der Welt und die Umstände, die nicht gerade gerecht sind. Und manche stellen deine Gerechtigkeit in Frage. Hilf, dass wir das nicht tun. Hilf, dass wir zu dir Vertrauen haben und dass wir harren. Harre meine Seele, harre des Herrn. Bitten wir im Namen Jesu. Amen.